HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Arnulf Rating und Arne Kapitza als Gastgeber. Arnulf Rating ist der große Blonde, der mit rotem Schuh, hoher Stirn und schneller Zunge als politischer Kabarettist auftritt. Als Schwester Hedwig und als Dr. Mabuse fühlt er Deutschland den Puls, hinterfragt die Leber- und Laberwerte der Politiker. Herzlich willkommen, Arnulf Rating.
Herzlich willkommen, Arne Kapitza.
Sie sind, nachdem Sie in Wuppertal groß geworden sind, erstmal an die Uni, um Mathe und Physik zu studieren. Wie kamen Sie denn dann auf die Bühne?
Ja, das war so, als ich mit dem Abitur fertig war, habe ich gesagt, was mache ich? Und studieren fand ich klasse und ich wollte was studieren, wo man die Ergebnisse überprüfen kann. Also in Deutsch und diesen ganzen Sachen war ich relativ gut und da konnte man aber immer sich rauslabern sozusagen aus allem. Und bei Mathe war das eben so, da kriegt man eine Aufgabe und entweder hat man ein Ergebnis oder nicht. Und das war für mich die Vorstellung von Lernen. Und da habe ich gesagt, wenn ich das machen will, dann mache ich das quasi als Denkschulung. Und das hat auch großen Spaß gemacht am Anfang. Ich habe Physik studiert und damals, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, war so eine Experimentalphysik-Vorlesung, war eine reine Show. Da war ein Professor, da gab es zum ersten Mal, es war Anfang der 70er Jahre, drahtlose Mikrofone. Und dann hat er die Drehkraft, also die Zentrifugalkräfte dargestellt, indem er auf einem Drehocker sich mit Gewichten gedreht hat und so. Und gleichzeitig war links schon ein Versuch vorbereitet, wo ein Draht durch einen Eisblock und dann macht es auf einmal plopp und dann ging da was los. Es war wirklich eine Show. Und das Prinzip von Show habe ich da unter anderem auch kennenlernen dürfen.
Es gibt ja heute wieder naturwissenschaftliches Kabarett. Also ja. Zum Beispiel Vince Ebert macht das mit Physik. Dann gibt es...
Ja, es gibt Science Slam.
Science Busters. Ja. Gibt es zwei ja. österreichische Physiker, die mit Martin Puntingham sowas machen. Ja. Ist das etwas, was Sie bewundern, wenn es gelingt, schwierige wissenschaftliche Zusammenhänge so visuell sichtbar zu machen?
Ja, ist ja immer das Problem, das man in der Mathematik übrigens auch hat, komplexe Dinge in einfache Formeln zu bringen. Also das Endgültige ist immer sehr einfach, also E gleich M mal C Quadrat. Da braucht man lange, um auf diese Einfachheit zu kommen. Da steckt was sehr Komplexes hinter. So ist es auf der Bühne immer, ob man politisches Kabarett macht oder ob man Science Slam oder sowas macht. Man muss komplexe Dinge so darstellen, dass sie sich auf eine einfache Formel bringen lassen. Und das ist ein guter Schulungsprozess.
Und wie sind Sie dann auf die künstlerische Richtung gekommen? Denn das ist ja dann Wortkunst, was Sie machen als politisches Kabarett, auch wenn der Grundmechanismus ähnlich ist.
Na, ich muss einfach sagen, Theater hat mich immer begeistert. Die Fähigkeit, Leute zu was zu bewegen, mich selber, ich habe das an mir selber erfahren. Manche sagen ja immer, auch selber sagt man über die eigene Wirkung. Was bringt das? Da hat man dann jeden Abend, was weiß ich, ein paar hundert Leute und so und dann klatschen die und dann ist es vorbei. Und was bleibt dann eigentlich hängen und so? Ich selber habe das einfach erlebt, dass ich im Theater war und habe da Erfahrungen machen können und Sachen denken können, die ich noch nie gedacht habe und Erlebnisse emotional gehabt, die ich nicht haben konnte, auch mit dem Publikum. Also eins meiner Schlüsselerlebnisse ist eben, ich war damals in Wuppertal, da gab es ein sehr gutes Theater in den 60er Jahren und da war eine der ersten Zadek-Inszenierungen in Deutschland, Der Pott. Das war von O'Casey eigentlich ein Stück, was da zugrunde lag, was Zadek bearbeitet hat. Eine Fußballmannschaft, die sehr erfolgreich ist aus England, die müssen in den Ersten Weltkrieg voller Begeisterung und der Mittelstürmer, der Frauenheld im Dorf ist, kriegt die Beine abgeschossen. Und da gibt es eine Szene, da ist ein Schwarzer, der Mitglied der Fußballmannschaft war, das hat Zadek damals so reingeschrieben, der nimmt diesen verletzten Harry, diesen Fußballer, und singt dann O Haupt voll Blut und Wunden. Und in diesem pietistischen Wuppertal sind da die Türen aus dem Theater geflogen, die Leute sind protestierend draußen, weil es eben ein Schwarzer war. Das war das Sakrileg eigentlich und ein Fußballer. Also da kamen Kulturen auf eine und diese 50er Jahre, wer das erlebt hat, dieses Schweigen, dieses wir vergessen alles, was vorher war und wir arbeiten nur. Und dann brach auch auf einmal sowas auf, dieser versteckte Rassismus und so. Und das funktionierte, das wirkte wie eine Bombe. Und da habe ich gesehen, nur mit Theater kann man was machen.
Also das war die Initialzündung dafür, dass etwas, was auf der Bühne stattfindet, Denkprozesse auslöst beim Publikum und was aufbrechen kann.
Ja, dass auch zur Empörung führen kann, dass es wirklich die Leute aus den Sitzen reißt. Und diese Verbindung zwischen außerordentlich schönen Erlebnissen und dem in Bewegung bringen der Leute, das finde ich klasse, das finde ich bis heute immer, das ist eine einmalige Fähigkeit des Theaters. Das hat man übrigens nicht im Fernsehen. Fernsehen kann natürlich auch eine gewisse Empörung erreichen, aber jemand aus dem Sessel zu heben, der Fernsehen guckt, ist viel schwerer als jemand im Theatersessel zum Aufstehen zu bewegen.
Wie ist denn das mit Ihrer Familienprägung? Dass die gesagt haben, Mensch, Junge, geh auch mal schön ins Theater, oder sind Sie da von selber hingegangen?
Naja, das war natürlich, gab so Schülerprogramme und so, aber ich habe auch immer sowas sehr gesucht. Ich hatte, also meine Familie ist sehr musikalisch gewesen, also sozusagen die Familie meines Vaters kommt aus einem evangelischen geprägten, mein Großvater war Lehrer und die waren alle Musiker, also die haben alle Musik gemacht, das waren keine Musiker, aber Musik machen bei uns zu Hause war wichtig. Ich habe 3 ältere Schwestern, die haben alle auch ein Instrument gespielt und ich auch früher und so, das war klar. Und Theater, das war so jetzt eher dann auch bei mir, dass ich das gesucht habe. Ich habe diese, ja, was man dann später alternativ genannt hat, diese Möglichkeit, was anderes auch außerhalb des etablierten oder diesen etablierten Rahmen zu sprengen, sowas zu machen, das habe ich immer, fand ich immer klasse. Ich fand immer, also ich bin ja genau sozusagen in meiner Adoleszenzphase, das war die 68er-Phase, und das hat mich begeistert. Damals war es einfach so. Es gab irgendeine politische Versammlung. Ich erinnere zum Beispiel einmal in Wuppertal, Herr Genscher, der ja nachher sehr berühmt war, der war damals ein junger Abgeordneter der FDP. Und Wuppertal war eine Sozialdemokratenstadt und da saß ein sozialdemokratischer Vertreter und es war Wahlkampf. Und Genscher mischte den auf, weil er einfach besser informiert war und so. Und dann kam aus dem Auditorium, kam dann einer, so wie das damals üblich war, so ein Student, der einfach sagte, das stimmt doch gar nicht. Und da fielen, sowas waren die einfach nicht gewohnt, da fielen denen die Zettel aus der Hand, dann mussten die auf einmal Begründungen, die sie nicht hatten, was in ihrer Bundestagsvorlage und ihrem Parteidenken nicht drin war. Und das funktionierte. Das funktionierte. Man konnte damals sich mit 5 Leuten vor die Straßenbahn setzen und war am nächsten Tag in der Zeitung. Und das waren natürlich alles tolle Sachen. Wie gesagt, eine Geschichte, die auch in dieser Zeit war, in Wuppertal war die Fußgängerzone neu gestaltet. Das war ja damals ganz groß, Fußgängerzone, und da gab es einen Brunnen. Und dieser Brunnen war fertig und auf einmal lagen da Leute mit einer Rotweinflasche und haben nichts gemacht. Gammler, wie man so sagte. Und das war unglaublich. Da bildete sich eine Traube. Die Leute, die so mit der Tasche früher zur Arbeit gingen, wo der Henkelmann drin war, die haben gestaunt und haben geguckt und haben gesagt, das gibt's doch nicht. Und wann bewegen die sich denn mal? Und also, dass jemand nicht gearbeitet hat, und das fand ich schon mal klasse. Man muss nichts weiter machen, als sich irgendwo hinlegen und nichts machen. Und das reißt die Gesellschaft fast auseinander.
Herr Rating, Sie haben uns einen Musikwunsch mitgebracht, Sinti Swing. Wie kommt Ihre Liebe zu dieser von Django Reinhardt und anderen inspirierten Swing-Musik?
Diese sozusagen handgemachte Musik. Ich war natürlich auch, wie alle so aus unserer Generation, begeistert von Rock und das, was dann die Beatles gemacht haben und so. Ich war immer, fand Jazz immer nicht schlecht. Eines meiner ersten Konzerte, was ich gehört habe, auch in Wuppertal, waren zum Beispiel die Dubliners. Und diese einfache Art des Auftritts, das hat mich immer begeistert. Und sowas ist in der ganzen Swingmusik, Django Reinhardt und Stefano Graffelli, ist das wunderbar aufgehoben.
Dann hören wir jetzt also von der Berliner Band Sinti Swing auch den Titel Sinti Swing. Sinti Swing, ein Wunschtitel von Arnulf Rating, der hier zu Gast in HR2 Doppelkopf ist mit Arne Kapitza als Gastgeber. Herr Rating, es gibt einen Flugzeugtyp, ein Jagdflugzeug, das zu Friedenszeiten durch viele Abstürze bekannt wurde. Das sind die Tornados. Und es gibt eine berühmte, von Ihnen mitgegründete Spaß-Guerilla-Kabarett-Truppe, die drei Tornados. Wie kam es zu dieser Gründung?
Naja, das war so, mein Kollege Günter Thews, mit dem ich das gemacht habe, wir haben irgendwann mal beschlossen, wir studieren Theaterwissenschaft und aus dem Grunde, weil wir wollten politisch eingreifen und haben dazu die Mittel gesucht. Das politische Theater in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, das war furchtbar. Das war, also es gab natürlich vorher Brecht, aber so aus unserer Generation heraus, da gab es so dieses plakative Straßentheater, wo jemand eine Zigarre in den Mund kriegte und so ein Baulerhead auf und ein Schild Boss. Und da war dann einer mit einer Mütze und einem karierten Hemd. Das war dann der Gewerkschafter und dann verlasen die Flugblatttexte und wir haben immer gesagt, so geht das überhaupt nicht. Das muss viel mehr emotionalisieren. Und wir hatten die Möglichkeit, in der Welt rumzufahren. Durch unser Studium, wir haben uns mit sozialkritischem Theater in der Welt auseinandergesetzt, damals bei unserem Professor Arno Paul und sind überall hingefahren, wo neue Sachen, neue Theaterformen entstanden. So waren wir bei Dario Fo in Italien, als den hier noch keiner kannte, da war ich noch nicht mit, das war eine Exkursion sozusagen vor mir. Und dann waren wir in Frankreich bei unter anderem Ariane Mouchkine. Wir haben die New Yorker und die Londoner Szene kennengelernt. Also was damals zum Beispiel, was heute vielleicht die Leute noch kennen, Rocky Horror Picture Show. Aber was damals live sozusagen in London lebte. Und zum Beispiel sowas wie die San Francisco Mime Troupe aus den USA. Also verschiedene Versuche, neu und auch nicht unbedingt immer von der Straße her, aber sozusagen aus den heiligen Hallen des Theaters heraus. Dario Fo war ja damals, das war ja revolutionär eigentlich, der hat sich auf einen Platz in Bologna gestellt, da kamen tausende Leute von Leuten zusammen und hatte nichts anderes an als seine ganz gewöhnliche Kleidung und hat dann seine Theaterform entwickelt und das war natürlich grandios. Und da haben wir gesagt, so muss das gehen, das muss so geschichtenerzählerisch, so emotional und so muss das sein. Und dann haben wir auch die englische Comedy gesehen, da das, also was man heute Comedy nennt, das ist ja da auch gar nicht so getrennt.
Nee. Stand-up-Comedy.
Ja.
Wer lustig ist und da vorne steht und die Menschen begeistert und auch zum Lachen bringt, ist dort Stand-up-Comedy.
Genau, und wir haben natürlich gesagt, schon, das muss bei uns politischer sein. Und aber sowas, so muss es funktionieren. Es muss so gehen, dass man in einer Kneipe oder so mit einfachen Mitteln sowas machen kann. Und wir waren dann dankbar, als wir dann angefangen haben, das zu machen. Wir haben dann irgendwann mal erkannt, in der Zeit, wo wir groß geworden sind, war das ja so, wenn man was verändern will in der Nachart, dann muss man die Arbeiterklasse erreichen. Und die Arbeiterklasse hat sich ja dafür überhaupt nicht interessiert. Und wir haben gesagt, warum machen wir das eigentlich? Und dann haben wir festgestellt, weil es uns selber in dieser Gesellschaft, in dieser Verlogenheit, in dieser Kälte geht's uns schlecht und wir sorgen dafür, dass das anders wird. Das sind wir selber, wir sind sozusagen selber, haben uns zu revolutionären Subjekten erklärt und haben gesagt, überall, wo die Leute sich wehren, da kam das ja so auf, diese Single-Point-Bewegung, dass also eine Bürgerinitiative aufgestanden ist und gesagt, wir wollen hier keine Autobahn haben, wir wollen hier die Sanierung stoppen, wir machen hier das und dann gab es Protestaktionen oder wir wollen, dass hier kein Atommüll hinkommt und wir sind dann überall dahin gefahren und haben gesagt, das unterstützen wir. Und dann gab es dann halt eine Menge Veranstaltungen und so. Und so sind wir sehr schnell sozusagen, weil das ungewöhnlich war, was wir haben gesagt, die Redner, die da kommen und die Leute, die wissen alle sehr viel. Wir müssen dafür sorgen, dass da Emotionalität reinkommt, dass da Schwung reinkommt, Zusammengehörigkeitsgefühl, weil ja alles immer so auseinander diskutiert wird bei vielen Leuten. Und dann will der eine nicht mit dem anderen. Da haben wir gesagt, da müssen wir drüber gehen. Wenn das was werden soll, dann braucht es ja Emotionalität rein. Und das war unsere Baustelle. Und das haben wir gemacht. Und als das funktioniert hatte, waren wir einfach glücklich. Das hat funktioniert. Wir sind überall hingegangen. Das war erfolgreich. Wir haben an unseren Mitteln gearbeitet. Und wir hatten eigentlich aus dem Stand raus Publikum. Und das war damals so, dass das, dann kam ja sehr schnell in den Ende der 70er Jahre, diese sogenannte bleierne Zeit, diese ganze Strafverfolgung, also Terrorismus und sowas alles, wo jeder, der sich irgendwie anders bewegte oder der nur klammheimliche Sympathie zeigte, wurde irgendwie kontrolliert und
als Sympathisant
genau, bezeichnet. Genau, das war auch unser Ständiger, wenn wir rumfuhren, das war ganz klar, wenn irgendwo eine Kontrolle war, dann mussten wir rechts raus. Und das war ja nicht so wie heute, das ging damals mit Maschinenpistolen und war teilweise wirklich nicht witzig, aber das war einfach so der Zug der Zeit. Und dagegen was zu machen und Spaß zu haben, das war klasse. Und man konnte damals mit relativ einfachen Aussagen eine große Radikalität vortäuschen und also wieder eine große Wirkung erzielen. Das war einfach gut.
Aber mit Selbstironie und eben nicht mit verlesenen Pamphleten.
Ja, na klar. Wir wussten, wir müssen uns selber in den Mittelpunkt stellen. Es hat keinen Sinn, immer auf große Klassenfeinde oder auf die, die nicht da sind, zu schimpfen. Das kann man natürlich immer machen. Das ist ja auch heute eine beliebte Tendenz beim politischen Kabarett. Wenn man, das ist auch ein Publikumsproblem. Also wenn man was über Merkel sagt, man muss gar nichts weiter zu sagen, dann lacht schon der ganze Saal. Das ist eigentlich immer so, ich sage, das ist so wie in der Schulklasse, wenn der Lehrer sich zur Tafel dreht und dann machen ein paar Leute Witze über den Lehrer, da lachen alle. Das ändert aber nichts an dem Autoritätsverhältnis. Und genau, wenn wir uns selber begreifen als diejenigen, die eigentlich uns selbst verändern müssen, dass wir aus dem Pott kommen, dass hier was passiert, das war der Ansatz.
Aus dieser Sponti-Bewegung und aus den verschiedenen linken Gruppierungen ist eine der wenigen Neugründungen von Tageszeitungen geschehen. Und Sie haben ja also in Berlin studiert und in Berlin wurde diese Taz gegründet. Und von der Selbstironie, von der Sie gesprochen haben, zeugt ein Stück, das die drei Tornados, deren Mitgründer und Protagonist Sie waren, nämlich der Taz Swing. Was ist das für ein Stück? Wo haben Sie das überall aufgeführt?
Ja, ganz normales, gängiges Swing-Teil. Da ist übrigens am Klavier unser Kollege, unser späterer Kollege Holger Klotzbach, der jetzt in Berlin die Barriere der Vernunft und das Tippi betreibt. Irgendwie war es mal so entstanden, wir waren in einer Kneipe in Berlin, die hieß Osterinsel. Und eine unserer ersten Szenen, die wir gemacht haben, war über die Osterinsel, wo zwei Linke sich streiten und sozusagen in Europa ist der Eurofaschismus ausgebrochen und die streiten sich immer noch eben auf der Osterinsel. Und dann gab es diese Kneipe und haben wir gesagt, das ist auch komisch, dass sie so heißt, gehen wir mal rein. Und dann sind wir da reingegangen und da haben wir gefragt, warum heißt die Kneipe so? Ja, sagte da einer, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, da gibt es so Typen, die machen so. Und dann waren wir das und dann haben die gesehen, wir sind das, haben gesagt, oh, ist ja toll. Und dann haben sie unsere Platten aufgelegt und in der Kneipe eine Sprechplatte, das war einfach blöd. Und dann haben wir gesagt, wir müssen mal eine Musikplatte machen. Und dann haben wir eine Musikplatte gemacht und da war unter anderem dieses Lied ein Teil davon. Wir haben für die Taz Abonnenten gesammelt, als es die noch gar nicht gab. Die Taz-Gründungsinitiative ist sozusagen entstanden auf dem Kongress Tunix. Der war damals nach dem heißen Herbst sozusagen, wo es ja eine Nachrichtensperre gab. Da gab es eine Nachrichtensperre zu den ganzen Ereignissen um Stammheim und Entführung der Lufthansa-Maschine. Und das heißt, es gab sozusagen eine einheitliche, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also sowas wie um die DDR die Mauer war auf einmal eine Nachrichtensperre. Das war klar, sowas kann es gar nicht geben und wir brauchen ein eigenes Medium. Und wie immer so, wenn wir Kinder zu erziehen hatten, haben wir einen Kinderladen gemacht und wenn wir eine Zeitung brauchten, haben wir eine Zeitung gemacht. Und alle haben immer gesagt, ihr seid bekloppt, das geht gar nicht und das entspricht nicht DIN A4 und ihr könnt das gar nicht und so. Aber wir wussten, dass, na klar geht das, es gibt genügend Leute in der Szene, die alles können. Und wir waren sogar weiter als die anderen. Wir kannten ja schon Computer und sowas alles. Wir haben uns für sowas interessiert. Und die Taz ist dann gegen alle Widerstände, ist die aus der Taufe gehoben worden. Und wir haben daran mitgearbeitet. Wir haben Abonnenten gesammelt, als es die noch gar nicht gab.
Wer die Taz nicht hat, macht im Alltag schlapp. Wer weiß, wer weiß. Wenn's Ersetzer packt, dann macht's dicke Tack. Wer weiß. Wer weiß, Wer dies linke Blatt nicht gelesen hat, weiß nicht, was in Celle geschieht. Wer die Taz nicht hat, macht im Alltag schlapp. Wer weiß, wer weiß, ob sie heute kommt, ob sie morgen kommt. Wer weiß, wer weiß. Jeder Abonnent kriegt ein lila Hemd.
Der Taz-Swing, ein Titel der drei Tornados, und einer der Mitgründer und eben auch Sänger Arnulf Rating ist hier beim Doppelkopf zu Gast mit Arne Kapitza als Gastgeber. Herr Rating, politischer Kabarettist, die drei Tornados haben sich dann aus gesundheitlichen Gründen von zwei Mitgliedern aufgelöst. Aber Sie, Herr Rating, außer dass Sie als Solokabarettist unterwegs waren, haben zum Beispiel im Prozess der Deutschen Vereinigung einen Reichspolterabend, ein kabarettistisches Netzwerk mitgegründet, wo unter anderem Matthias Belz und Heinrich Pachel mitgemacht haben, als plötzlich aus den zwei Deutschländern eines wurde.
Auf einmal wurde die nationale Karte gespielt. Das war das Ding. Wir haben zum Beispiel kurz nach dem Fall der Mauer haben wir ein Haus besetzt. Also Hausbesetzung war so eine Spezialität von uns. Das haben wir im ganzen Land gemacht. Es ging darum, wenn man heute durch Kreuzberg geht, die Immobilienleute sind eigentlich uns dankbar oder der ganzen Bewegung, dass wir dafür gesorgt haben, dass dieses Kreuzberg nicht abgerissen wurde und wie das Märkische Viertel oder wie hier das neue Kreuzberger Zentrum am Cottbuser Tor errichtet wurde, sondern dass die alte Stadtstruktur erhalten blieb. Darum haben sich damals viele Leute gekümmert. Alter Wohnraum wurde abgerissen in allen Städten und durch irgendwelche Neubauten ersetzt. Und da haben sich Leute gegen gewehrt und das war eine ganze Zeit lang so. Da hat sich so eine Initiative gebildet und hat gesagt, ja, wir wollen hier ein Haus besetzen. Dann war immer die Frage, wie kriegt man da Leute hin? Machen wir eine Veranstaltung mit den drei Tornados? Da kommen die Leute. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und dann wurde, während wir gespielt haben, ein Haus besetzt. Und dann haben wir gesagt, da wurde gerade ein Haus besetzt und wir machen die Zugabe da. Und dann ist die ganze Veranstaltung dahingezogen, waren es immer sehr erfolgreiche Hausbesetzungen. Und wir waren auch immer nur so lange da, wie es erfolgreich war. Das war eigentlich sehr schön. Und wir hatten dann, der Kollege Teves hatte AIDS. Und das war damals ganz neu. 89, das war überhaupt noch nicht, konnte man die anfassen? Wie geht man damit um? Und wie kann man da eine medizinische Versorgung aufbauen? Und schwul sein war auch noch nicht ganz so wie heute, dass das hip und schick ist. Und da haben wir gesagt, wir brauchen ein Hospiz. Und da haben wir eine leerstehende Klinik in Kreuzberg besetzt. Und damals war es dann so, das hat keinen interessiert. Also 5 Wochen vorher wäre das eine Top-Meldung in der Zeitung gewesen. Aber da war es so, das war einfach dieser Prozess der Vereinigung, der hat alles überrollt. Und das hat uns natürlich geärgert. Das ist ganz klar, dass sozusagen wir alles, was wir in den 80er Jahren erreicht hatten, sozusagen wurde auf einmal zunichte gemacht. Und da kamen Leute, die fanden den Kapitalismus toll. Die standen in Schlangen. Ich hatte damals einen Citroën und Citroën war in der DDR, das war ja
ein
Bonzenschlitten. Und da standen die auf einmal bei meiner Citroën-Werkstatt 200 Meter um die Ecke Schlange, um so ein Auto zu kaufen. Und ich habe mir gedacht, also das darf doch nicht wahr sein. Die Leute kaufen ihre eigene Unfreiheit, um das, was ihnen lange vorenthalten wurde, ein Auto, um diese Freiheit zu haben. Und haben dann Kredite aufgenommen oder weiß ja gar nicht, wie die das finanziert hatten. Und da war klar, jetzt kommt nochmal so eine richtig harte Soße Kapitalismus ungeschminkt rüber. Und so war es dann ja auch. Kohl war ja bei uns eigentlich schon weg vom Fenster. Und diese Vereinigung, also die Menschen aus dem Osten, haben ihn nochmal über Jahre hin stabilisiert und haben was konserviert. Und das war so ähnlich wie in 50er Jahren. Da ist die 70er, 60er, 70er, auch noch 80er Jahre, das war so eine Phase des Umbruchs. Das war eine Phase, wo auch noch eine gewisse gesellschaftliche Gleichheit war, anerkannt. Es war eine Alternative, irgendwo zu gehen. Das war was Wertvolles. Und auf einmal war nur noch Kapitalismus. Und dann kam ja auch wirklich dieser Turbokapitalismus, der sich dann in den 90er Jahren entwickelt hat. Und zu der Situation, wo wir heute sind, wo nur noch über Krisen sozusagen Politik gemacht wird und nur noch Sachzwänge erzeugt werden, in die wir uns quetschen müssen und wo alle Sozialleistungen abgebaut werden. Und damals haben wir gesagt, jetzt gibt es diese zwei deutschen Länder, Deutschland, Deutschland hieß es ja in der Nationalhymne, also zwei Länder waren eigentlich immer vorgesehen. Und die heiraten jetzt sozusagen und ja, dann müssen wir gucken, wie das ist. Da haben wir einen Reichspolterabend veranstaltet, also sozusagen am Vorabend, und haben gesagt, wir wollen den Vollzug der Ehe dann immer begleiten. Und da haben wir, wie wir es oft vorher auch gemacht haben, so an politisch sensiblen Punkten wie Wahlen oder wie zum Beispiel am Aschermittwoch, wie wir das heute machen, da versuchen wir die Leute zu versammeln, und da ist dann immer so ein kleines Fenster offen, wo man dann auch mal was anderes denken kann. Und das war dann bei der Vereinigung auch so, obwohl wir sehr schnell gesehen haben, es war für uns schwierig.
Was jetzt der Reichspolterabend gemacht hat, ist das bei ostdeutsch sozialisierten Kabarettpublikum genauso gut angekommen wie im Westen? Oder wie ist dieser Vereinigungsprozess im Publikum sichtbar geworden?
Wir waren uns immer sehr bewusst, dass diese Freiheit, die wir hatten, das war ja unser Leben, das war das, was wir wollten. Bei uns war es, gerade wenn man West-Berlin der 70er, 80er Jahre erlebt hat, wir kannten ja die Mauer, die war ja da, wir wussten, wie das im Osten ist. Wir haben eine Szene gemacht, wo wir gesagt haben, wir verkaufen alle Autos an den Osten, weil wir wussten, dass die da scharf drauf waren. Das war mal, wir hatten damals, was weiß ich, einen VW, einen alten, den wir für 500 Mark irgendwo geschossen hatten, da kam man an die Grenze, da hat der Fopo über das Blech gestreichelt, weil er sowas, das war für ihn was ganz Großartiges. Wir wussten ja, wie geil die sozusagen auf diesen Kapitalismus waren. Insofern war ja dieser ganze Sozialismus, das war ja von vornherein Quatsch. Das ist ja auch nur in diesem Versuchslabor sozusagen, ist das quasi in diesem Arbeitslager konnte das. Wir wussten ganz klar, und das war ja auch am Anfang, wir waren Katalysator, weil die waren ja erstaunt, das ist Freiheit und sowas kann man sagen und so frech kann man sein. Das war ja das, was wir uns erworben hatten in dieser Gesellschaft. Wir sind ja an dieser Schnittstelle, wo die Gesellschaft eigentlich vom Militärischen, vom Durchmilitarisierten, das hat ja die 68er-Bewegung geschafft. Das Abitur in Deutschland ist ja eigentlich eingeführt worden, um die Offizierskaste vom Volk zu trennen. Also wer Abitur hat, kann höhere Dienstgrade ergreifen und so. Und das haben wir ja aufgelöst. Bei uns war es egal, ob jemand einen Doktor hatte oder so. Das spielte erst nachher wieder eine Rolle. Aber da bei uns durften alle mit, es gab ein Egalitätsprinzip. Und das war gut. Und dieses Aufbrechen des Militärischen, was ja auch ein Aufbrechen dieser Klassen war, also die Arbeiterklasse, wo alles immer geregelt ist und also wie das Militär auch aufgebaut war. Das hatte sich in der Zeit aufgelöst. Heute wissen wir, das macht sich der Kapitalismus auch zunutze. Heute hat jeder seinen einzelnen Laptop und arbeitet überall vernetzt und sonst wie, aber nicht mehr in so einer einheitlichen Truppenformation. Das Militärische hat sich ja auch geändert.
Selbstkolonisierung und Selbstausbeutung
Genau. Wird
sozusagen individualisiert heute. Das ist ja das Paradoxe, dass also durch den Wegfall der Systemalternative der Kapitalismus sich dann bei der Vereinigung als so raubtierhaft gezeigt hat, wie man ihn im Osten in den Lehrbüchern gelehrt hatte und wie man als linker Student es auch aus dem Kapitalkurs kannte. Plötzlich ist er so, aber man darf es nicht sagen, weil ja das historisch entwertet ist durch den Zusammenbruch des staatssozialistischen Modells. Ganz schwierige Situation.
Nö, überhaupt nicht. Das finde ich immer, der Staatssozialismus war einfach ein schwachsinniger Versuch von Sozialismus und den Namen nicht wert, wenn überhaupt. Aber es ist auf keinen Fall eine wirkliche Alternative zu unserer Gesellschaft. Und was wir heute sehen, ist ja, dass dieses Prinzip Kapitalismus, also dieses Prinzip Geld, sich auf der Welt sehr weit durchsetzt, sehr aggressiv ist und uns allen das Leben sehr, sehr schwer macht. Und daran zu ändern, daran zu arbeiten, das zu ändern, das ist immer noch die Aufgabe. Das ist genau wie früher.
Sie haben ja auch mal gesagt, Sie machen keine Kohlwitze im politischen Kabarett, weil das eigentlich systemstabilisierend ist, weil es sozusagen nur eine Person nimmt. Aber diese systemkritische, der Zugriff, der kann nicht einfach nur über eine Oberflächenanalyse von Gesichtern und Kopfformen gehen, ne?
Ja, das ist wie mit dem Lehrer eben. Das ist, wenn man auf diese Weise die Autorität angreift, dann bestätigt man im Grunde genommen das Autoritätsverhältnis. Aber das Entscheidende sind wir. Wir sind dafür zuständig. Warum lassen wir uns das gefallen, dass überall NSA abhört? Warum schaffen wir nicht, wie es im Grundgesetz steht, ein Fernmeldegeheimnis? Dann muss das eben technisch realisiert werden, dass das geht. Daran hat keiner Interesse. Das wird nicht gemacht. Und wir lassen uns das gefallen.
Und nur wenn Einzelne mutig sind, wie Snowden oder andere, dann kann es sich sozusagen aufbrechen. Ja, was kann Kabarett denn tun, um dieses Bewusstsein der eigenen Handlungsmöglichkeiten zu vergrößern?
Ja, es kann erstmal immer feststellen, den Grad der Manipulation. Also wie wir selber uns manipulieren, wir sind ja selber so. Also jetzt gibt es eine Studie, dass die ganzen Literangaben bei Autoverbräuchen sind eigentlich alle gefälscht. Das wissen wir. Wir lügen uns da selber in die Tasche. Die Autoindustrie braucht das, wenn man ein Auto so testen würde, dass man, wie man es im Straßenverkehr benutzt, dann würde es keine Zulassung bekommen, weil es gegen die Abgasnormen verstößt. Wir wissen sowas alles, das gibt sogar, wir wissen alle, ein SUV ist, also ein SUV ist ein SUV-Fahrzeug. Wir sind auf Droge, wir sind auf Benzindroge und es ist eigentlich so, wir sind angefixt oder wir werden angefixt, dass wir zu Mittätern werden. Und wir sind Mittäter und wissen das und dadurch werden wir manipulierbar. Und diesen Grad der Selbstverbiegung, das macht natürlich Spaß. Wir sind ja alle lustorientiert und nehmen gerne alle möglichen Drogen. Und Geschwindigkeit ist eine absolute Droge, die jeder in dieser Gesellschaft gern mitnimmt, ob das beim DSL ist oder ob das mit einem Flieger ist oder sonst was. Und wir wissen alle, das ist ökologisch eine Katastrophe, sozial auch. Wir machen aber mit, das ist ganz klar. Das macht uns Spaß, das ist gut, das ist klasse. Uns macht es auch Spaß, Karriere zu machen. Uns macht es Spaß, erfolgreich zu sein. Und das sind alles Drogenangebote, die diese Gesellschaft anbietet, um uns einzubinden. Und wir machen da nur zu gerne mit. Und das ist Manipulation und Selbstmanipulation. Und das kann Kabarett aufzeigen.
Der nächste Musikwunsch ist etwas Romantisches, Arnulf Rating. Das ist ein altes Volkslied, das interpretiert wird von Max Raabe in einem kühlen Grunde. Warum berührt Sie so ein romantisches altes Volkslied?
Erstmal ist es einfach ein schönes Lied. Es ist ja auch eine Geschichte von neben der Gesellschaft stehen oder ausgeschlossen sein und letztendlich dem Bedürfnis angenommen zu sein, was wir ja alle irgendwo haben. Man ist stolz auf seine Individualität und auf sein Eigensein, hat aber immer die Sehnsucht eigentlich nach dem großen Ganzen. Und diese Spannung bleibt ja immer da. Und dieses Lied habe ich einmal gehört. Da gab es das 20-jährige Jubiläum der Bar Jeder Vernunft und das 10-jährige Jubiläum des Tipi. Und da sind Max Raabe und Thomas Quasthoff aufgetreten und haben das gesungen. Dieser Max Raabe mit seinem Backpfeifengesicht, der kam gerade von einer Tournee aus Moskau mit seinem etwas leicht zu kurzen Anzug. Und daneben der Thomas Quasthoff mit seiner Behinderung. Und die singen dieses Lied. Und da wurde mir klar, vor 20 Jahren oder 30 Jahren hätte die niemand so auf die Bühne gelassen. Und genau an diesen Freaks, an diesen seltsamen Gestalten erlebt die Gesellschaft ja sich selber und kann auch Toleranz üben.
My
Max Raabe und Mitglieder seines Palastorchesters sangen In einem kühlen Grunde. Ein Musikwunsch war das von HR2 Doppelkopf-Gast Arnulf Rating mit Arne Kapitzer als Gastgeber. Herr Rating, nach so einem Titel die Frage, sind Sie ein Romantiker?
Ja, das ist ja jeder in einer gewissen Weise. Wenn man Ideale hat oder Vorstellungen einfach nur, wenn Einstein nicht eine Vision gehabt hätte, wenn Kolumbus nicht gesagt hätte, ich will nach Indien, unter völlig falschen Voraussetzungen ist er losgezogen, aber wenn er den Drang nicht gehabt hätte, in die Welt rauszugehen, wäre überhaupt nichts passiert. Das braucht man immer und das ist eine Sehnsucht, die einen treibt. Und diese romantische Sehnsucht, dass alles heil ist, die haben wir dabei immer, sonst würden wir nicht gehen. Wenn ich jeden Tag die Nachrichten höre und lese, dann muss ich das irgendwie verarbeiten und jemandem mitteilen. Und das kann ich auf dem Kabarett gut machen. Und das ist insofern Selbsttherapie.
Sie haben mehrere Bühnenfiguren entwickelt, darunter Schwester Hedwig, also Krankenschwester, und Dr. Mabuse, ein Arzt. Was bieten diese Figuren für eine Chance?
Da ist natürlich einfach ein ganz schlichtes Bild, sozusagen die Krankheit der Gesellschaft mal medizinisch anzugehen. Das ist ja ein großes Bilderfeld, was da vorliegt. Und gleichzeitig ist der Arzt ja sozusagen derjenige, der das akademisch versucht und auch mit Mitteln, mit der offiziellen Medizin sozusagen. Und die Schwester ist eher die bodenständige Person, die also auch mal sagt, was Quatsch ist und nicht so verschraubt ist, aus einer volkstümlichen Sicht die ganzen Dinge beschreiben kann. Die ist auch sozusagen jetzt auf der Bühne als Figur in meinem Dialekt, meiner, wenn man das so nennt, Heimat, angelegt, weil ich mich da sehr gut auskenne. Und auch, das ist ja immer eine Frage der Nuancen, der Stimmungsnuancen. Diese Schwester Hedwig ist natürlich quasi kein seriöses Kabarett. In Figuren zu gehen, ist gar nicht mehr so modern. Aber es ist witzig, es macht Spaß. Und das ist so ein bisschen das Theatralische daran. Und das erhalte ich mir. Im Fernsehen hat sich so durchgesetzt, diese Stand-Upper-Mentalität ist auch sehr gut. Finde ich wunderbar, ist ein Fortschritt. Das ist ja gerade das, was wir auch der englischen Comedy verdanken, dass sich die Leute, gerade bei Frauen sieht man das. Früher mussten sich Frauen bei uns als Putzfrauen verkleiden oder so, wenn sie auf der Bühne wirksam werden wollten, Marlene Jaschke oder sowas. Und der angelsächsische Raum hat uns gelehrt, tritt einfach so auf, wie du bist.
Das ist dann auch glaubwürdiger und wirksamer.
Ja, ist authentisch.
Ja.
Obwohl die dann auch oft nur Fernfahrerwitze erzählen. Also, aber diese Art, das so zu machen, das hat auch was sehr Demokratisches. Jeder kann so auf die Bühne, wie er eigentlich gewachsen ist.
Das heißt, Sie würden nicht abwerten, dies ist nur Comedy, weil jemand von sich ausgeht, von seinem Alltag, von seinen Medienerfahrungen. Das ist nicht sozusagen schlechtere Komik als der Kabarettist, der eine Botschaft und eine gesellschaftsverändernde Vision hat.
Nein, erstmal gibt es ja den Satz, was ist der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy? Die Comedy-Leute machen das wegen dem Geld und die Kabarettisten machen das wegen des Geldes. Ich würde erstmal grundsätzlich sagen, heute ist es schon nicht mehr so. Aber als wir angetreten sind, war Deutschland ein Humorentwicklungsland. Und wir haben uns über jeden Scherz, sozusagen jede Pointe, die gefallen ist, war ein strategischer Erfolg. Heute ist es so, dass wir wirklich in einer Spaßgesellschaft leben, wo alles sehr witzig ist und sehr, also bis auf den Bundespräsidenten, der könnte nochmal wirklich etwas spaßiger sein und seinen Job etwas lockerer nehmen. Aber daran sieht man, und die Bundeskanzlerin übrigens auch, die ganzen Politiker, die versuchen ja noch auf der ernsthaften Schiene zu fahren. Also die haben noch einen Schlips an, was sonst normalerweise nur ein Busfahrer hat. Die Gesellschaft ist sozusagen durchgespaßt. Und das hat auch was Gefährliches, also diese Flachwitzigkeit sozusagen. Uns geht es ja letztendlich um Aufklärung und eben sozusagen die Manipulation, die wir mit uns selber machen oder die mit uns gemacht wird, zu erkennen und da gewisse Aha-Erlebnisse zu haben. Das hat ja auch durchaus Komik.
Vielleicht differenziert sich ja der Humor nach Zielgruppen. Ja,
das ist auch gut so. Das muss auch so sein. Wie sich jeder Markt differenziert und wir alles in Light und Medium und Long und Short haben, so differenziert sich auch der Markt des Humors. Und es gibt verschiedene Humoranbieter und es gibt verschiedene Humorkonsumenten. Und die einen wollen eben die Heavy-Version, die anderen wollen Original und die anderen wollen Light.
Sie sind nicht nur Bühnenkabarettist, politischer Kabarettist Arnulf Rating, sondern auch ein Gastgeber und ein Festivalgründer und ein auch Nachwuchsförderer. Also Sie haben zum Beispiel ein Festival namens Maulhelden ins Leben gerufen, eigenes Organisationsbüro gegründet und junge Leute zusammengeholt, um einen kabarettistischen Abend zu gestalten. Nachfolge ist politische Aschermittwoch mit hochkarätigen Kabarettisten. Sie hatten Dieter Hildebrand, Georg Schramm und auch Simone Solgar oder auch Lisa Pollitt, die dort politisch Bilanz ziehen. Haben Sie den Eindruck, dass es genügend Nachwuchs gibt, genügend Empörung und verändernde Kraft?
Ja, natürlich. Das ist ja diese alte Nummer, Kabarett ist immer tot, das wird immer tot gesagt und dabei lebt es zum Beispiel, also wenn man jetzt Jüngere, also die Generation jünger sind als wir, wie Max Uthoff oder Timo Wopp oder Florian Schröder nimmt oder solche Leute, da wächst absolut was nach und man ist ja, wir machen das auch, unsere Shows, wir machen regelmäßig hier in Berlin einen blauen Montag, wir machen in Frankfurt oder einen blauen Mittwoch, da fahren wir mit einen Bus mit 30 Verrückten hin. Da trinken wir auf der Hinfahrt Kaffee und Kuchen und auf der Rückfahrt gibt es Buletten und Bier. Zwischendurch machen wir eine wunderschöne Show. Und das machen wir aus Spaß und ich habe gesagt, wir machen das so lange, wie es eine gute Show ist. Und wir finden immer wieder neue Leute, die auf jeden Fall so Stars für 5 Minuten sind. So wie Andy Warhol das mal angedacht hat. Das erweist sich jetzt, dass das bei uns möglich ist. Es gibt eine Fülle von guter Qualität und es ist überhaupt nicht so. Also wir müssen eher sozusagen selektieren. Es gibt sehr, sehr, sehr viel Gutes, auch gerade im jungen Nachwuchs, auch in der Politik.
Warum gibt es denn so wenig Frauen unter den politischen Kabarettisten, also Kabarettistinnen? Ich habe 2 Namen schon genannt, aber das ist, woran liegt das wohl?
Na, es gibt viel mehr. Es gibt Anni Hartmann, es gibt auch Helene Mierscheid aus Berlin, die noch sehr unbekannt ist, aber wunderbare Sachen macht. Es gibt sehr, sehr, sehr viel. Das ist eher so, dass Kabarett natürlich von Hause aus, ja, für Männer ist es leichter, auf die Bühne zu gehen und Frauen gehen ja eher so in die Gesangsabteilung und sowas alles. Wobei ja es generell so ist, dass das, was früher mal Pop war, und Musik war, ist heute wirklich Sprache, das muss man sehen. Die neuen Popstars sind Comedians.
Ihr letzter Musikwunsch, Arnulf Rating, ist das italienische Konzert von Johann Sebastian Bach. Begonnen haben wir bei den musikalischen Richtungen mit Swing und sind übers Volkslied gekommen. Jetzt also Klassik barocker Art. Wie kommt das?
Ja, das ist einfach wunderschöne Musik. Und ich selber bewundere alle Leute, die Klavier spielen können. Ich selber kann es außerordentlich schlecht. Und das ist sozusagen mein Ziel, das mal zu erreichen. So eine wunderbare Kunstform. Musik ist ja was nicht materiell ist. Eine eigene Sprache, die die Menschen selber gefunden haben. Die Sprache, die man spricht, findet man ja vor. Aber die musikalische Sprache haben die Menschen selber gefunden. Das ist was ganz Großes. Muss man die Menschheit insgesamt mal loben, dass sie das schafft. Es gibt ja nicht nur tolle Panzer oder Drohnen, die die Menschen erfunden haben, sondern sie erfinden ständig sagenhaft gute Musik. Und viel davon geht auf das zurück, zum Beispiel, was Bach gemacht hat.
Vielen Dank, Arnulf Rating, für dieses Gespräch. Arne Kapitza war der Gastgeber und das letzte Wort in der Sprache der Musik hat Ondra Schiff mit dem ersten Satz des italienischen Konzerts von Johann Sebastian Bach.